Gespräche aus dem Bartelhorst Spiedenbach Kalligraphie und Schriftenmuseum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Stubengespräch aus dem Bartelhaus Spiedenbach, wie wir schon gehört haben. Wir haben heute das vierte Gespräch in der Reihe zu Bettenbach und Umgebung. Und es freut mich heute sehr, dass wir ihn Christoph Reinbrecht bei uns haben. Hallo Christoph.
Hallo.
Christoph ist emeritierter Professor für Soziologie und hat sich sehr stark mit ländlichen Wohnbaustrukturen auseinandergesetzt, oder?
Nein, im Grunde genommen mit Siedlungsentwicklung, also in der Stadt, aber auch in ländlichen Räumen.
Okay, und über das wollen wir ein wenig sprechen. Wo ist die Zukunft der Gemeinde? Wo sind die Probleme für Gemeinden, Bettenbach und auch andere Gemeinden in der Region? Durchs Gespräch führen tut wie immer der Egon Urban und meine Wenigkeit Joachim Habinger. Und Egon, ich übergebe an dich.
Ja, danke. Danke Christoph, dass du da heute Zeit gefunden hast, am ersten Adventssonntag hierher zu kommen. Das ist jetzt das letzte Gespräch in dieser Reihe, wo es zur Geschichte Bettenbachs geht, wobei die ersten drei Gespräche jeweils über die Geschichte, also was bisher geschah, zumindest anekdotisch gegangen ist. Und dieses letzte Gespräch soll sich jetzt so mit der Zukunft beschäftigen. Was sind die Herausforderungen, mit denen Gemeinden sich herumzuschlagen haben, oder vielleicht sogar, was ist schon absehbar, was da auf Gemeinden alles zukommt. Jetzt hast du eh schon gesagt, Christoph, dass du dich da sehr intensiv damit beschäftigt hast. Was ist denn dein Schwerpunkt gewesen, mit dem du dich beschäftigt hast?
Ja, mit unterschiedlichen Fragen, aber in den letzten Jahren ist der Schwerpunkt ist Wohnen und Wohnversorgung, Wohnpolitik. Das war ein Schwerpunkt der letzten Jahre und das ist natürlich etwas, was sowohl in ländlichen als auch in städtischen Räumen relevant ist. Vielleicht sogar in ländlichen Räumen, die Herausforderungen vielleicht sogar noch stärker sind als in städtischen Räumen.
Weil?
Weil in ländlichen Räumen der Bodenverbrauch ein Thema ist. Ja, also die Städte sind sowieso dicht, wachsen eher in die Höhe. Also vertikale Verdichtung ist das Schlagwort. Und im ländlichen Raum besteht seit vielen Jahrzehnten die Tendenz, den vorhandenen Boden als eine unbegrenzbare Ressource zu betrachten, die aber natürlich begrenzt ist.
Das heißt, das ist dieses Thema mit den vielen Fußballplätzen, die jeden Tag zubetoniert werden.
Genau, aber jetzt im Zusammenhang mit Wohnen natürlich sind es dann nicht die Hallen, Produktionshallen oder Lagerhallen, die entstehen, sondern oder die Straßen, sondern die Wohnbauten, die allerdings in Form von Einfamilienhäusern in die sozusagen ins grüne Land gesetzt werden.
Und damit vergleichsweise mehr Boden verbrauchen als, ich glaube, das andere heißt verdichteter Wohnbau. Was genau ist verdichteter Wohnbau?
Ja, verdichteter Wohnbau ist jede Form von Wohnbau, der aus mehreren Haushalten besteht, vielleicht sogar auch mehrgeschossig ist. Das kann sein, in der simpelsten Form ist das Reihenhaus, in der am stärksten verdichtesten Form das Hochhaus.
Okay, das ist jetzt etwas, was ich mir im Bettenbach jetzt nicht wirklich gut vorstellen will, dass da, da in Zentrumsnähe ein 15-geschossiges Haus oder da höher steht.
Naja, muss ja nicht gleich 15-geschossig sein, aber ich will ja sagen, das ist ein bisschen auch eine Sache der Perspektive. Ich habe lange auch in Frankreich gelebt und da ist zum Beispiel so, dass da gab es so eine Phase des Modernismus, die gar nicht so lange her ist, also 1980er, 70er, 80er, 90er Jahre, da hat man ins Gebirge Hochhäuser gesetzt, quasi als Hotel oder Apartmentanlagen oder ans Meer. Teilweise architektonisch extrem schön und interessant, aber natürlich, wir würden das als absoluten Fremdkörper sehen. Also wenn wir sagen, wir stellen hier neben den Turm vom Lagerhaus oder wandeln den Turm vom Lagerhaus um in ein Wohnhaus, dann würde das sehr negative Gefühle auslösen. Aber das ist etwas, was, glaube ich, zu tun hat, ein bisschen was mit Traditionen und auch mit Vorstellungen, wie Architektur sich in eine Umwelt hineinpflanzt. Ja.
Ich meine, das mit dem Lagerhausturm, da hast du das jetzt quasi vorweggenommen, weil da steht ja ein Hochhaus genau. Im Grunde mitten im Bettenbach, ja, neben dem Kirchturm, der glaube ich ähnlich hoch ist. Mhm. Als Wohnhaus ist es bisher ja, glaube ich, nicht einmal angedacht worden und muss ehrlich sagen, auch in meiner Fantasie ist es bisher nicht vorgekommen.
Die die Umfunktionalisierung, Umnutzung eines Lagerhausturms in einen Wohnturm ist ziemlich kompliziert. Also ich würde das nicht empfehlen. Ich bin jetzt kein Architekt, aber das ist, glaube ich, sehr schwierig. Aber Umnutzungen sind im Prinzip etwas, was ein Thema ist für unser heutiges Gespräch vielleicht. Außerdem danke für die Einladung, das habe ich vergessen.
Gern. Wir haben zuerst schon gesprochen, verdichteter Wohnbau. Der Egon hat gesagt, weiß ich nicht, in Bienburg, ob es recht viel verdichteter Wohnbau schon gibt. Mir fallen nur die LAVOG-Bauten ein zum Beispiel, die es schon sehr lange gibt. Die Frage ist, was bringt denn so ein verdichteter Wohnbau oder was brächte der für ihre Vorteile?
Naja, es hat verschiedene Aspekte. Also ich möchte vielleicht auf zwei Punkte fokussieren. Das eine ist, Wohnen ist eingebettet in den Lebensvollzug. Ja, das heißt, man wächst auf, gründet eine Familie, meistens im Kontext der Familiengründung baut man auch ein Haus oder zieht in den Flügel eines Hauses bei größeren Wohnhäusern, Bauernhäusern oder aber, wie auch immer, zieht vielleicht weg. Dann endet irgendwann einmal die Familienphase, man wird älter, ja, und dann beginnt etwas zum Beispiel, nur als ein Beispiel zu nennen, beginnt die sogenannte Singularisierung des Wohnens, der Haushalte. Das heißt, die Einpersonenhaushalte treten plötzlich auf. Also in der Stadt sind sie natürlich, circa 40-50% aller Haushalte in der Stadt sind Einpersonenhaushalte. Ja, das hat einem damit zu tun, dass junge Leute allein leben und ältere Leute allein leben. Aber auch in ländlichen Gebieten nimmt die Zahl zu, derer, die alleine leben in einem Haus. Jetzt, oder in einem Haushalt. Ja. Mhm. Jetzt ist der Haushalt aber überwiegend im ländlichen Raum in Einfamilienhäusern oder in größeren Wohneinheiten. Das sieht man auch in der Statistik. Und wenn man jetzt sagen würde, es gibt ein Wohnangebot für Leute, die eigentlich diesen großen Wohnraum nicht mehr brauchen, der ja auch relativ gesehen ressourcenintensiv ist, man muss heizen und wie auch immer, dann wäre das eine Zielgruppe, die für die solche Wohnungen ideal wären oder interessant wären. Wobei das nicht heißt, dass die Personen dann alleine leben müssen, sondern, und da vielleicht kommen wir noch dazu, es gibt ja verschiedenste Formen des Wohnens, der Haushaltsbegründung, die dann zur Diskussion stehen. Das ist der eine Punkt, das wäre ein Beispiel. Mhm. Und der zweite ist, nehmen wir an, auch Bettenbach wächst, wie wir wissen, ja, hat mittlerweile, glaube ich, über 5000 Einwohner, hat zugenommen, vielleicht nicht so stark wie Oberösterreich insgesamt, aber es ist doch eine wachsende Gemeinde. Ein Wohnort ist ja Scharnstein, das wächst ziemlich rapide. Das heißt, die Leute, die zuziehen, brauchen Wohnraum. Jetzt wäre ein verdichteter Wohnraum, ich weiß nicht, ob es die LAVOG-Bauten sind, als Beispiel, die sind natürlich aus einer früheren Zeit und Vorstellung, wie man Wohnen, verdichtete Wohnungen baut, wäre schon denkbar, dass man interessante Angebote hat, auch gerade für jüngere Leute, ob allein oder in der Familie, die nicht zwingend ein Familienhaus mit Gärtchen ist, sondern wo der Garten eine Rolle spielt, der Naturzugang wichtig ist, aber trotzdem das Wohnen in einem Verbund stattfindet. Und das ist auch deshalb wichtig, weil die Gemeinschaft oder die Nachbarschaft beim Wohnen einer der ganz zentralen Funktionen ist. Das heißt, jetzt wenn ich ein Familienhaus mit Garten, was ich erlebe, ist, dass zunehmend mauerähnliche Einfriedungen errichtet werden. Ja, ich meine, wo ist da der Austausch, wo ist da die Nachbarschaft? Mhm. Das heißt ja nicht, dass man automatisch in einem mehr Kontakt hat, aber es ist ein konzeptionell ganz wichtig, das zu denken, dass Wohnen mit Nachbarschaft zu tun hat und daher eine Gemeinde, die was Attraktives für Leute machen möchte, die auch zuziehen vielleicht, weil sie die Leute braucht, als Pflegekräfte, als Arbeitskräfte, als Ärzte, was auch immer, dann ist so eine Form der Wohnversorgung interessant.
Es steigt ja auch die Anzahl der Nachbarn im verdichteten Wohnbau, weil es ja, also ganz simpel gesagt, drüber und drunter auch noch welche gibt. Während wenn ich in der grünen Wiese wohne, ist praktisch nur rundherum und es könnte ja sogar sein, dass der nächste Nachbar relativ weit weg ist. Du wohnst zum Beispiel sehr weit weg von und auch meine nächsten Nachbarn sind relativ weit weg. Ja. Weil du das zuerst so mit dieser Vereinzelung erwähnt hast, ich habe da eine Statistik mit Stichtag 31.10.2023 von der Statistik Austria, dass in Pettenbach etwa 37% der Haushalte über 150 Quadratmeter Wohnfläche haben, während im Bezirk Kirchdorf es ungefähr 23% sind und in ganz Oberösterreich überhaupt nur um die 18%. Ja. Das heißt, wenn man sich dann vorstellt, dass Menschen in einem Haus wohnen mit über 150 Quadratmeter allein, ja, dann ist das wahrscheinlich ja auch zum Wohnen ein bisschen schwierig.
Es ist vor allem dann schwierig, wenn man halt niemand hat, der da gleich in der Gegend wohnt, der, mit dem man vielleicht sich austauschen kann oder wie auch immer. Und wenn man die Wohnung alleine stemmen muss, ja, in jeder Hinsicht. Die Wohntauschfrage ist eine schwierige Frage, das wissen wir, dass, weil das ja auch ein bisschen zu tun hat. Ja,
was ist Wohntausch?
Na, wenn man sagt zum Beispiel, ich wohne in einem Haus und eigentlich wäre es für mich in meiner Lebenssituation besser, wohne in einer kleineren Wohneinheit und die befindet sich halt vielleicht woanders in einem anderen Gebäude. Und ich versuche jetzt zum Beispiel meine Wohnung entweder zu verkaufen oder wie auch immer. Ja, also da Wohntausch ist jetzt nicht das Tauschgeschäft gemeint, sondern eher, dass ich versuche, eine andere Wohnung woanders hinzuziehen.
Ja.
Aber ich habe was einzubringen, ja, zum Beispiel Wohnung oder ein Haus. Dann ist das, wissen wir zum Beispiel, dass das etwas ist, was schwierig ist, je älter ich werde, weil man meistens die Frage sich auch sehr spät, also vielleicht stellt man sich die Frage nicht so spät im Leben, aber man stellt sie konkret als Frage zu spät. Also es gibt Studien, vielleicht nur um das zu unterstreichen, ist wirklich interessant, die zeigen, dass sich Leute mit zwischen 80 und 85 erstmals konkret das Thema vornehmen, umzuziehen. Und zwischen 80 und 85 ist der Aufwand ja dann doch sehr hoch. Ja, das heißt nicht, dass man es nicht machen kann. Ich erlebe das gerade im engeren Familienzusammenhang, dass die sind 80, die Schwiegereltern und ziehen jetzt um. Das geht schon, aber es ist halt schwierig, wenn man dann das so spät im Leben andenkt und konkret umsetzen möchte.
Ich denke, das ist, hast du jetzt gut ausgesprochen, mit dem Gedanken beschäftigen, glaube ich, tun sich Menschen doch früher.
Sicher.
Ja, aber es konkret in Erwägung ziehen, ja, klingt ein bisschen so, als ob das meistens dann kommt, wenn es im Grunde schon spät ist.
Oder wo ich zumindest ein gutes Umfeld brauche, das mir dabei hilft und unterstützt. Ja,
ja.
Das ist ja sowieso beim Wohnungswechsel ein Thema. Aber da kommen viele Dinge zustande, dass natürlich wir wissen, dass je mobiler eine Wohnbiografie ist, desto leichter fällt mir auch später, mich zu verändern. Solche Dinge spielen dann hinein. Aber
da sehe ich aber gerade im Stadt-Land doch ein Unterschied, weil in der Stadt wird doch öfter mal übersiedelt. Ja. Am Land, da wohne ich im Haus, in dem schon die Urgroßeltern gewohnt haben und die Großeltern und die Eltern. Und es sind aber die Familiengrößen doch ziemlich zusammengegangen. Und das heißt, den alten Bestand aufzugeben, da stellen sie ja dann ganz eigene existenzielle, historische Fragen.
Das ist überhaupt keine Frage, aber also ich sehe das so, es gibt, wenn man sagt, also meines Erachtens ist da das sogenannte Land, der ländliche Raum, ein bisschen an einem Kipppunkt. Das heißt, die Ähnlichkeit zwischen dem, wie städtisches Leben funktioniert und ländliches, diese Ähnlichkeit nimmt zu. Und das hat damit zu tun, dass vermehrt Menschen am Land leben oder in ländlichen Gemeinden, die eben nicht in dieser Form verwurzelt sind oder die vielleicht weggegangen sind, wieder zurückkommen und dieses Zurückkommen ja geprägt ist auch vom Weggehen. Das heißt, mit anderen Vorstellungen vom Leben vielleicht auch verbunden ist. Und das heißt, in 20, 30 Jahren, und wir sprechen heute über die Zukunft, wird das auch in ländlichen Regionen so sein, dass vermehrt Leute sind, die vielleicht mobilere Wohnbiografien haben. Umgekehrt ist so, dass wenn ich an eine Stadt wie Wien denke, in Wien die Tendenz, die Wohnung zu wechseln, traditionell ganz niedrig ist. Wer mal in seine friedenszinsfinanzierte Wohnung, also die ganz günstig ist, wer dort die von seinen Großeltern überschrieben bekommt, wird nie sozusagen von dort wegziehen. Wer im Gemeindebau ist, wird nie wegziehen, weil er günstig ist, außer es kommt eine große Familie rein und so weiter. Das heißt, aber das ändert sich jetzt, hat sich in den letzten 20, 30 Jahren auch in der Stadt dramatisch geändert und zwar auch in jenen Bereichen des Wohnungsmarktes, der eher stabil und auf lange sozusagen Dauer setzt. Ja, also der genossenschaftliche, der geförderte kommunale Wohnbau.
Ja, weil diese Friedenszinswohnung, ich meine, das ist ja am Land nicht wirklich ein Thema. Und in Wien, wenn man dann irgendwie Leute kennenlernt, die alleine in einer 300 Quadratmeter Wohnung wohnen, weil die schon die Uroma gehabt hat und jetzt habe ich sie halt quasi das Mietrecht geerbt und zahle aber dafür also so wenig, dass es unvergleichbar ist mit dem, was andere zahlen.
Ja, aber am Land sind ja die Themen andere. Zum Beispiel bei uns, unser Nachbar, der ist ganz interessant, weil da lebt der Sohn in Wien oder die Kinder, die einen leben irgendwo oder in einer anderen Bezirkshauptstadt, der andere lebt in Wien. Der ist eigentlich jetzt der Erbe des Hofes. Gleichzeitig wird er nicht zurückkehren. Ja, mittlerweile verheiratet, ich glaube 2 oder 3 Kinder, weiß nicht. Aber natürlich ist das Thema Haus und Nutzung des Hauses und der Landwirtschaft ein Thema. Ja? Das heißt, was passiert, es wird ausgebaut, es wird umgebaut, es wird der ehemalige Heuboden modernisiert. Und das Wichtige dabei ist die Beziehungen. Ja? Das heißt, wenn jetzt da eine, das ist ja so etwas Ähnliches, was man nennt, eine neue, wie soll man das nennen, eine
Wohnform,
Familie, eine Art Patchwork-Familie. Das ist zwar eine, das ist nicht ganz richtig, ja, weil Patchwork-Familie heißt, dass ich verheiratet war und mich scheiden lasse und noch jemand neu dazukommt. Aber eigentlich ist ein Haushalt eine Art, oder ein Haus, eine Art Patchwork-Haus, ja, weil da leben die Eltern zwar nicht im Ausgedinge wie früher, aber trotzdem in einer eigenen Einheit. Die Kinder leben in einer eigenen Einheit, wo es wichtig ist, dass sie autonom sein können. Also es ist das Verhältnis zwischen den Generationen, das will ich damit sagen, modernisiert sich in der Form, dass jeweils sehr auf Autonomie bedachte Einheiten miteinander leben. Also nicht, da ist Ausgedinge und da sind die neuen Herren oder Herrinnen im Haus, sondern sind eigentlich gleichberechtigte Personen, die jetzt miteinander in ein Haus teilen müssen. Das ist etwas, was in einem Mehrparteienhaus, es gibt ein Stichwort zum Beispiel Mehrgenerationenhaus, auch vorkommt. Das ist ganz ähnlich. Das ist sozusagen nur in einem Fall ist halt innerhalb der Familie mit den Zugeheirateten oder wer auch immer das ist und in anderen Fall halt ist es eine frei gewählte oder zufällig zusammengewürfelte Nachbarschaft. Ja. Mhm. Aber das ist, oder Haushaltsstruktur, und das ist etwas, was man schon beobachten kann, wo ich glaube, da tut sich viel, da verändert sich viel und da wird vor allem in Zukunft sich das noch stärker verändern.
Ja, weil das klingt so danach, weil wenn ich denke so an diese großen Bauernhöfe, ja, wo das ja früher ganz üblich war, dass die Familien dann auch noch in unterschiedlichster Zusammensetzung drinnen wohnen. Und du hast es jetzt auch gut erwähnt, so mit den Kindern, die in einer anderen Landeshauptstadt, bla bla bla, ja. Und das ganze Haus quasi mit 8 Gästezimmern freizuhalten, wenn die einmal zufällig alle gleichzeitig da sind, ist ja relativ absurd, ja. Das würde ja heißen, dass quasi eine Art Wohngemeinschaft entsteht mit vielleicht sogar ganz abgeschlossenen Wohneinheiten, die halt dann nicht mit Verwandten oder von Verwandten bewohnt werden, sondern frei vermietet werden oder vermietet werden könnten. Das wäre dann quasi verdichteter Wohnbau in aber bestehendem.
Richtig.
Weil wenn man es ganz streng nimmt, wenn so ein riesiges Haus, ja, von ein oder zwei Personen bewohnt wird, dann ist es in Wirklichkeit ein relativ großer Leerstand, der halt das Leben im Schlafzimmer und in der Stube abspielt und der Rest halt einmal im Jahr vielleicht staubgesaugt wird.
Genau, Leerstand ist ein gutes Stichwort, weil Leerstand etwas ist, was städtische, aber vielleicht sogar noch stärker ländliche Regionen betrifft. In der Stadt ist der Leerstand, hängt von der Region ab. Also zum Beispiel in Wien ist der Leerstand primär bezogen auf Erdgeschosslokale und einen eher kleineren Anteil der Wohnungen. Im touristischen Gebiet wie in Innsbruck haben wir einen riesigen Leerstand, der dadurch auch zustande kommt, dass Wohnungen vermietet werden als Gästewohnungen, die dann quasi nicht. Aber in ländlichen Regionen wie hier ist es sicher so, dass es einen Leerstand gibt, einen teilweise nicht sichtbaren Leerstand durch eben genau die Prozesse, die du angesprochen hast. Also bäuerliche Betriebe reduzieren ihre Aktivität oder schließen sie überhaupt. Das wird aber trotzdem bewohnt, aber nur mehr teilweise bewohnt. Oder werden eben vielleicht gar nicht mehr bewohnt. Es gibt natürlich auch hier Einfamilienhäuser, die nur mehr marginal bewohnt werden und so weiter. Und wir alle wissen, dass für Häuser ist das Schlechteste, wenn sie nicht bewohnt sind, ja. Und zwar sowohl materiell als auch sozial. Ja, also materiell, weil das kaputt geht, das Haus, aber auch sozial, weil die Nachbarschaftsgefüge sich darunter leiden, wenn Wohnhäuser sozusagen entweder nur mehr zur Zweitnutzung oder gar nicht mehr bewohnt sind. Und insofern ist der Leerstand eine ganz zentrale Frage. Also den zu identifizieren, den sichtbar zu machen, darüber zu diskutieren in einer Gemeinde, schwierige Fragen, klar, weil es genau damit verbunden ist, was du vorhin angesprochen hast. Die Häuser haben einen Wert, haben historisch, sind verankert im Gedächtnis der Familie, der Verwandtschaft. Das sind aber Fragen, die ganz wichtig sind, die mal aufzugreifen, sanft und na wirklich, also so auch zu verhandeln und zum Thema zu machen.
Und ich fantasiere gerade, dass das ja auch mit konjunkturellen Schwankungen dann auch zu tun hat. Was ich, wenn ein großer Betrieb in einer Gemeinde zusperrt, dann siedeln auch zum Teil die Arbeiter, Arbeiterinnen ab. Und dann entsteht da auch Leerstand, der dann nicht gefüllt wird, weil dann genau das fehlt, was die Leute ja brauchen, nämlich Arbeit, am besten vor Ort.
Genau.
Und, nein, das und ist dann so auch der Leerstand natürlich der Fabrik, der sich dann dadurch auch wieder, oder was immer, was das für ein Gewerbebetrieb war, ja.
Die Industrieruinen. Aber das ist natürlich ein Thema. Also wir haben über den Lagerhausturm gesprochen. Das ist ja auch, weiß nicht, wie weit der leer steht, ich nehme an, oder? Das ist wahrscheinlich eine Form von...
Bis auf die Funkantennen am Dach, glaube ich, steht der relativ ganz leer.
Also da stellen sich schon Fragen, was mache ich damit überhaupt? Ich kann ihn stehen lassen, er hat ja auch eine Markierungsfunktion. Ich kann ihn bemalen, ich kann ihn bespielen gelegentlich bei Kulturhauptstadt-Aktivitäten. Oder man reißt den ab, was natürlich auch. Also das sind, aber ich finde, so Dinge sind extrem interessant zu diskutieren. Was mache ich mit dem Leerstand? Wo ist er? Kann man ins Gespräch kommen? Ich war vor einem halben Jahr mal in Innsbruck eben bei einer Veranstaltung, war es extrem interessant, weil ja auch die Frage, wie sind Eigentümer von Leerstandsgebäuden oder von Wohnen, wie weit sind sie überhaupt ansprechbar? Und das ist ein sehr heterogenes Feld. Da gibt es manche, die wollen damit gar nichts zu tun haben und andere sind aber ansprechbar, weil sie auch leiden selber unter der Nichtnutzung oder Nutzbarkeit, weil sie überfordert sind. Ja? Also man darf das ja auch nicht verschweigen, Das ist nicht nur, dass sich Leute glücklich sind, dass sie in ihren alten Häusern sind, sondern teilweise sind sie auch überfordert. Das heißt, es braucht Programme, Maßnahmen. Also es wäre so ein Schwerpunkt einer Gemeinde zu sagen, jetzt schauen wir uns das einmal an und machen wir das aber nicht top-down von oben runter und tun die Leute irgendwie bevormunden, sondern versuchen, das zum Gespräch zu machen und Lösungen zu finden.
Das heißt, um überhaupt einmal herauszufinden, welche Fragen stellen sich, sitzen genau. Die Leute mit Fragen und stellen sie nur nicht öffentlich oder haben sie sich noch gar nie damit beschäftigt oder lasst mich in Ruhe, das ist my home is my castle und ich fülle jetzt den Graben mit Wasser rundherum.
Zum Beispiel in Innsbruck bei dieser Diskussion waren zwei Themen dann im Vordergrund. Das eine war der Leerstand im Hinblick auf Wohnversorgung. Das zweite war Leerstand im Hinblick auf Sanierung. Weil ja die wie gesagt, ein Leerstand, also eine nicht bewohnte Wohnung oder vom Haus, leidet mit der Zeit darunter und die Sanierung ist eine wichtige Frage, überfordert aber oft die Eigentümerinnen und Eigentümer, vor allem wenn es eine Sanierung ist unter ökologischen Gesichtspunkten. Ja. Dämmungsfragen, Versorgung mit Energie und so weiter. Das heißt, das ist ein Thema, wo ich glaube, dass die Gemeinden wahnsinnig viel tun können. Also aktiv, proaktiv, ohne Antworten schon vorzugeben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das muss man irgendwie entwickeln dann. Das ist natürlich etwas Schwieriges, weil meistens doch Gemeinden dazu tendieren, Pläne zu haben, Entwicklungspläne und Vorstellungen und die umsetzen wollen. Aber gerade bei sowas, was so sensibel ist, ja, wie Wohnen, wo Häuser, Bestand, Geschichte, Erinnerungen, muss man da das durchaus als offenen Prozess sehen.
Ja, und es gibt ja soziale Wirkung daneben, nicht? Mit vielen Leerständen, wie man es in Bettenbach zum Beispiel auch sieht, im Ort drinnen, was ja auch Thema der Kulturhauptstadt war, aufmerksam machen auf die Leerstände. Wenn da viele Leerstände sind, dann leidet da das soziale Dorfleben darunter, oder?
Natürlich. Es gibt für die Dorfentwicklung gibt es vier Themenbereiche oder vier Pfeiler. Das ist die ökonomische, das ist ganz klar, das ist eine zentrale Frage, sozusagen Arbeitsplätze, Betriebsansiedlungen, wie auch immer. Das zweite ist, könnte man sagen, die ökologische, also die Nachhaltigkeitsdimension im Sinne von auch ganz allgemein Beziehung besiedelter Raum, Natur. Das ist in einer ländlichen Region wie hier ganz zentral. Ja. Also wie ist da die Beziehung geregelt? Bis hin Energieversorgung, Nahversorgung, Energiegemeinschaften, solche Dinge sind im ländlichen Raum ganz, ganz wichtig. Sanierung von Häusern. Das dritte wäre eigentlich, oder Verkehr und so. Das dritte wäre die soziale Dimension. Mhm. Da geht es um Nachbarschaft, da geht es auch um das Zusammenleben, Kohäsion, solche Fragen. Und das vierte ist die ästhetische Dimension. Darf man nicht außer Acht lassen, oder manche sagen kulturelle, aber ich sage ganz bewusst ästhetische Dimension, weil es immer auch geht um die Frage der Gestaltung, ja? Also auch wirklich der Form, der Ausführung. Und das ist etwas, was bei diesen Themen, darum ist die soziale Dimension so wichtig, aber sie bettet sich ein und verzahnt sich mit den anderen Dimensionen.
Weil du das zuerst noch gesagt hast, mit dem die für die Gemeinden wäre das durchaus eine lukrative oder gute Mitarbeit, diese Leerstände vielleicht zu sanieren, helfen. Das würde aber bedeuten, dass die Gemeinden da auch Geld in die Hand nehmen müssen, womit wir bei einem anderen Thema im Grunde landen, nämlich dieser ersten, der ökonomischen Säule. Und das ist ja etwas, wo ja viele Gemeinden, gerade in Österreich, mittlerweile ihnen das Geld ausgeht.
Ja, aber das stimmt. Aber wie wir alle wissen, das ist ein großes Dilemma, weil die Gemeinden sind für die Primärversorgung zuständig und sind da auch, kommen an ihre Grenzen. Kinderversorgung, medizinische Versorgung und so weiter, Altenbetreuung. Aber da geht es ja eigentlich gar nicht so sehr darum, dass die Gemeinde finanziell auftritt, sondern eigentlich sowas wie ein Ermöglicher ist. Das heißt, wenn die Gemeinde gemeinsam mit der Bevölkerung Leerstand identifiziert, bespricht, dann wäre eine Rolle der Gemeinde, mit den Personen auch zu versuchen, Geldmittel, Fördermittel zu identifizieren. Die gibt's, aber die sind eh nicht in der Gemeinde, sondern die sind am Land oder im Bund. Das heißt, die Sanierungsförderung ist ja sowieso eine, die über Bundes- und Landesmittel geht. Das heißt, aber da könnte die Gemeinde sowas wie eine Ressource sein, Leute zu unterstützen. Du, pass auf, da gibt's die und die Möglichkeiten der Förderung. Ich habe mal kurz angeschaut, die Bettenbacher Website der Gemeinde, die eigentlich nicht schlecht ist, muss ich ganz sagen, ehrlich sagen, weil sie zeigt, so mit diesem Kachelsystem, relativ viele Fragen aufwirft, also von ärztlicher Versorgung bis zu bis zum Nahverkehr. Ja? Also wirklich, das finde ich gut gemacht. Und da wäre so eine Kachel könnte sein, Sanierung oder Leerstand. Ja? Das heißt, die Gemeinde versteht sich als Service, als Dienstleister der Bevölkerung gegenüber und versucht mit den Leuten dann oder die Leute zu unterstützen, dabei Fördermittel zu bekommen, die eh nicht, wie gesagt, in der Gemeinde sind. Das heißt, die Ressourcen wären mehr personelle Ressourcen, Kompetenzen, die in der Gemeinde oft fehlen, sowas zu tun. Das ist auch verständlich.
Aber das heißt,
ist, ja.
Das muss ja gar nicht jemand aus der Gemeinde sein, sondern das könnte ja zum Beispiel eben jemand vom Land sein oder vom Bezirk, der oder die das Expertenwissen über diese Förderungsstruktur hat und das den Gemeinden dann auch wieder zur Verfügung zu stellen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht die Gemeinden auch wieder überfordert, da einen Experten, Expertin zu etablieren.
Das stimmt, das muss nicht eine Angestellte, ein Angestellter der Gemeinde selber sein, aber es gibt den Ressourcenpool, nehme ich an, in dem, also es gibt die Bezirke, die Bezirkshauptmannschaften, es gibt das Land, es gibt die Fachabteilungen und es gibt natürlich Leute, die sich in diesem Bereich, die diesen Bereich Expertise haben. Und aber es bleibt trotzdem bei der Gemeinde, wenn man so will, ein bisschen die Initiative.
Die Initiative und den Kontakt herzustellen.
Den Kontakt herzustellen und das hereinzuholen. Ja. Es gibt ja in vielen Bereichen hat die Gemeinde, es gibt Gemeinden ohne Notare und dann kommen die Notare und bieten ihren Service an. Das ist ja ähnlich. Das heißt, da sorgt auch die Gemeinde dafür, dass diese Sprechstunden existieren. Was wichtig ist, dass wenn Transaktionen oder was immer sind, dass das ordentlich über die Bühne geht. Und das wäre hier ähnlich, dass man in einem Prozess eben solches Know-how und solche Kompetenzen herholt, aber die Initiative muss von der Gemeinde kommen.
Mhm. Ja. Kann eine Gemeinde überhaupt so mehr Initiativen setzen, auch zum verdichteten Wohnbau oder so, oder was attraktiv machen? Gab es da auch Möglichkeiten?
Ich glaube schon, weil die Gemeinden werden ja damit konfrontiert, dass Investoren kommen. Ich weiß ja, wie es in Bettenbach konkret ist, aber ich weiß von anderen Gemeinden hier in der Gegend, das ist schon so, dass Bauträger kommen und sagen, wir wollen da bauen. Da gibt es immer wieder auch Diskussionen um die Umwidmungen, ja, und da gibt es Bauträger, die, also das ist, wie auch immer, geht es nicht ins Detail, aber wo die Gemeinde initiativ sein kann, ist, Kontakte herzustellen zu gemeinnützigen Bauträgern. Also gemeinnützige Bauträger, die heute sich sehr weiterentwickelt haben, also die wie die LAVO sozusagen, die ja früher sehr traditionell gebaut haben, ja, sehr, könnte man sagen, vielleicht auch engstirnig. Es ging primär um die Wohnversorgung, Leistbarkeit. Mittlerweile haben die ganz tolle Projekte, so wo es geht um Nachbarschaft, wo es geht auch eben um Natur, Wohn- und Umweltbezug. Mhm. Also da tut sich viel. Und eine Initiative könnte schon sein, dass die oder ein Schritt oder etwas, was an der Gemeinde hängt, ist, dass die Gemeinde mit solchen Bauträgern Kontakt aufnimmt, sie identifiziert und sagt, eigentlich wäre es mal interessant, mit denen zu reden. Es gibt einen Baugrund, vielleicht laden wir die ein, ja, wenn es dann, keine Ahnung, also wie die Rahmenbedingungen sind. Darüber muss man natürlich von Gemeinde zu Gemeinde dann immer, müsste man sich das genau anschauen. Gibt es überhaupt einen Baugrund, der in der Form sozusagen für gemeinnützige Bauträge interessant ist? Und wie weit geht die Möglichkeit der Einfluss der Gemeinde diesbezüglich? Aber das finde ich schon, das sind so Dinge, wo die Initiative wichtig ist. Ja. Und natürlich ist so, sehr häufig gibt es ein schwieriges Feld. Warum? Weil es gibt natürlich lokale Akteure, es gibt Baufirmen, die vor Ort sind, ja? Es gibt Büros, die vor Ort sind, die halt das immer schon machen. Da kommen natürlich jetzt andere Leute ins Spiel, ja? Dass man vielleicht jemand holt, der von einem Nachbarbezirk ist oder vielleicht aus Linz oder so. Das kann schon auch Konflikte, das ist schon klar. Ja? Das muss, liegt halt dann in der Fähigkeit der Gemeinde, ja, zu identifizieren oder vielleicht auch mehr Leute einzuladen, um, ja, vielleicht einen Prozess zu entwickeln.
Ja, ich bin jetzt gerade so, weil wir vorher diese Ankündigung mit, ja, dem Publikum gemacht haben, ob wir eine kurze Musikpause machen, ja, und dann eventuell das Experiment wagen, auch die Menschen, die hier sitzen, mit einzubeziehen, falls hier Fragen vorliegen.
Okay, dann spielen wir die Musik, die sie der Christoph ausgesucht hat, nämlich die Tamara Halpering. Magst du deren noch was sagen?
Tamara Halpering ist eine Pianistin, die in den letzten Projekten vor allem Musik von Bach versucht hat zu verbinden, auch mit moderner elektronischer Musik.
Okay, und da horchen wir jetzt deine.
Dann versuche ich, meine Frage zu formulieren. Ich denke bei den Gemeinden, so wie Bettenbrach, immer an den öffentlichen Raum, ja, und an Menschen, die zuziehen und die jung sind. Und meine Frage geht eher in die Richtung, wie kann man, weil sich ja auch die Freizeitbedürfnisse verändert haben bei den Menschen, wie kann man in Gemeinden sozusagen das Angebot attraktiver machen und den öffentlichen Raum auch mehr öffnen für eine Nutzung für mehrere Menschen, ja? Also, dass Menschen zusammenkommen, dass sie gemeinsam was tun, dass sie gemeinsam was erleben. Wie sieht's da aus? Ich finde, das ist immer so das klassische Spielplatz und dann die Musikschule und dann das Café. Und dann ist fertig, ja.
Die Vereine vielleicht noch.
Die Vereine vielleicht. Und jetzt ist mir nämlich bei diesem Raiffeisen-Lagerhausturm eingefallen, weil ich lebe auch in Wien, dass da zum Beispiel der Flakturm ist ja ein Kletterturm geworden, ja. Dass man auch überlegt, so für diese ganz neuen, attraktiven Sportarten was zu entwickeln, was in einer Gemeinde gut Platz haben könnte. So.
Ja, danke. Das ist ein super Thema. Also der super Idee mit dem Kletterturm, der Flakturm in Wien, also einer der Flaktürme, da wo das Haus des Meeres ist, ist eben umgenutzt oder teilweise genutzt als Kletterturm. Sehr herausfordernd, weil sehr hoch und sehr schwierig. Aber ein Lagerhausturm wäre natürlich ideal dafür. Und genau das ist völlig richtig gedacht. Der öffentliche Raum, also was ich würde sagen, was Stadt und Land sehr unterscheidet, ist der öffentliche Raum. Weil der öffentliche Raum, so wie die ländlichen Gebiete sich in den letzten Jahrzehnten entwickelt haben, eigentlich an Bedeutung verloren hat durch die Übernutzung durch privaten Autoverkehr und dadurch, dass auch die Infrastruktur, die für den Alltag, für die Alltagsökonomie wichtig ist, an den Dorfrand hinausgewachsen ist. Kann man ja auch in Bettenbach beobachten. Ich muss eigentlich immer das Auto nehmen oder irgendein Fortbewegungsmittel, um einkaufen zu gehen. Das ist natürlich eine dramatische Entwicklung unter dem Gesichtspunkt des öffentlichen Raums, weil der öffentliche Raum, also der jetzt mit anderen Worten jener Raum, wo ich fußläufig Dinge erledigen kann, schrumpft oder halt durch andere Nutzungen sozusagen ausgeglichen wird oder halt in die Defensive gerät. Und in der Tat ist die Frage, das hat ja über Generationen die Dorferneuerung beschäftigt, was mache ich da? Ja, besiedle ich mit neuen Geschäften das Dorfzentrum? Mache ich eine Fußgängerzone? Mache ich einen Dorfplatz? Ja, weil das in Grünau zum Beispiel finde ich es ganz nett. Also die Umsetzung, ja, da gibt es ja Gemeindezentrum und den Platz und das Café und das sind so Ideen, das zu tun. Die greifen alle mehr oder weniger nicht, kann man sagen, weil es genau daran auch nichts dran ändert, dass die grundlegenden alltagsökonomischen Bedürfnisse nicht dort befriedigt werden. Auch wenn es dann Bäcker gibt oder ein Café, das reicht nicht aus. Was aber wichtig ist, ist, dass eben der öffentliche Raum auch jener Raum ist, wo Freizeitbedürfnisse befriedigt werden. Ich finde das einen ganz wichtigen Hinweis. Das ist sowohl Sport als auch Kultur. Das heißt, bei Sport, und dass man da ist man natürlich auch konservativ, da gibt es die Verbände, die Vereine, die das definieren. Und auch da wiederum liegt es ein bisschen an der Initiative von Gemeinden oder vielleicht von einzelnen Vereinen, zu sagen, na hoppla, eigentlich gibt es Objekte, Leerstand, den könnten wir jetzt nutzen. Da gibt es einen Leerstand, könnte man eigentlich als Kino nutzen. Oder da gibt es einen Leerstand, den könnte man vielleicht phasenweise für Theateraufführung nutzen. Oder eben als Kletterturm. Und ein bisschen liegt vielleicht die Schwierigkeit daran, dass gerade in Gemeinden jene, die das Sagen haben und die laute Stimme oder deren Stimme hörbar ist, die sind, die schon länger da sind. Also das heißt, man hat oft ein Gefälle in den Gemeinden von langer und kurzer Ansässigkeit und je länger ich da bin, desto mehr Sprachmächtigkeit, Mitsprachmächtigkeit habe ich. Und gerade solche Ideen kommen natürlich eher nicht von denen, die traditionell das Sagen haben. Was vielleicht noch wichtig ist bei dem Turmprojekt und Kletterturmprojekt, was immer gut ist, ist Orte zu haben, die von verschiedensten Gruppen zugänglich sind, frei zugänglich sind, nicht verriegelt sind. Das ist nicht immer ganz einfach. Denk an die Pumptrack, den neuen Scharnstein zum Beispiel.
Ja, den hat es in Bettenbach auch neu.
Genau.
Ja.
Aber was cool ist, ist weniger sozusagen die Pumptrack, sondern das gesamte Areal. Das heißt, ich habe da Areal von der Alm, dann habe ich einen Spielplatz, dann habe ich eine Freifläche, dann habe ich diese Skater-Geschichte, dann gibt es die Bumptrack, das ja eher verregelter Ort ist, dann habe ich den Fußballplatz. Ja. Und solche Orte sind gut. Das heißt, das ist zwar das Interessante, ist eigentlich ein peripherer Ort, ja, weil der ist weder im Stadt-, im Dorfzentrum noch hinter, aber er ist zugänglich. Er ist für alle möglichen Leute zugänglich. Und solche Orte braucht es, ja, die ohne dass man einfach hingehen kann und dass man auch nicht blöd angeschaut wird. Ja? Dass man, weil auch wir sind, auch in ländlichen Gemeinden ist die Zusammensetzung heterogen. Ja, es gibt, die Anteile sind zwar gering, aber es gibt Leute mit Migrationsgeschichte oder mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft, die das auch sichtbar, die auch sichtbar sozusagen andere sind. Und es braucht solche Orte, die frei, die, wo sich alle bewegen können. In modernen Gesellschaften sind das klassisch die Konsumorte. Das Einkaufszentrum, da kann sich jeder frei bewegen, wer einkauft. Es braucht aber Orte, die nicht konsumorientiert sind. Das ist so wichtig. Und der öffentliche Raum ist eben nicht konsumorientiert. Auch wenn es Nutzungsangebote gibt, aber es per Definition, Konsum ist keine Bedingung. Und das ist eine ganz tolle Idee in diese Richtung. Noch dazu ist er beim Bahnhof, also er wertet ja auch, muss man auch immer überlegen, wo passieren Aktivitäten, wo wird dadurch was aufgewertet, sichtbar gemacht. Das ist eigentlich ein toller Ort.
Okay, dann haben wir nur eine Frage, bitte.
Erstmal danke für das interessante Stundengespräch. Und zwar diese Patchwork-Wohnform, die sicher in Städten schon vielleicht ein bisschen greift durch verschiedene Institutionen, durch Vereine. Die ist am Land sicher noch was Neues. Und ich denke, so wie es angedacht ist, überhaupt zum Beispiel mit Renovierungen, da Hilfestellung zu geben, vielleicht wäre das auch eine Möglichkeit, überhaupt einmal diesen Gedanken einen Raum zu geben. Ich glaube, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, mit dieser Überalterung, die einfach auf uns zukommt, die neuen Herausforderungen, dieses Single-Dasein, was auch am Land kommen wird und immer mehr wird, dass diese Formen einfach überdacht werden müssen und dass man vielleicht das in Form von Vereinsgründungen, von verschiedenen Formen, jung, alt zusammen, vielleicht mit Pflege integriert oder Betreuung, ob das jetzt die Kinder oder die Alten sind, dass es einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, aber dass die Gemeinde vielleicht ein Anlaufpunkt sein kann, um sowas zu koordinieren, um einfach Ideenratgeber und vor allem Vermittler sein könnte. Mhm. Und ich glaube sehr wohl, dass das nicht nur von der Gemeinde kommen muss, aber auch.
Ja, es braucht einen Katalysator, wie man so schön sagt, nicht? Genau. Weil nur weil ein paar die Idee haben, heißt das noch nicht, dass das umgesetzt werden kann.
Genau, also, es braucht einen Katalysator und es ist ein bisschen, die Gemeinde ist deshalb natürlich der im Prinzip der beste Ort, weil er neutral ist, ja, weil er im Grunde genommen ein Dienstleister ist für alle, die da leben. Ja. Das macht die Gemeinde ein bisschen stärker als Vereine, die auch oft so eine Rolle spielen, natürlich eine ganz wichtige, aber die Gemeinde ist neutral, könnte man sagen. Und insofern glaube ich schon, dass da sehr wichtige Rolle zukommt, wie Sie sagen. Ich habe mir auch gedacht, vorhin, wie Sie gesprochen haben, es gibt ja nämlich im Zusammenhang mit Alterung zum Beispiel. Ja. Also die Ausstattung des öffentlichen Raums, nehmen wir an mit Bänken. Ja. Das ist etwas, was eigentlich eine Gemeinde relativ leicht stemmen kann. Ja. Da gibt es meistens eh auch Unternehmen, die dann ihre Plakette draufgeben und so weiter. Aber das sind kleine Aktivitäten, die die Qualität und die Wohn- und Lebensqualität in einer Gemeinde ganz stark anheben kann, wenn man merkt, da denkt jemand dran, dass ich mich da hinsetzen kann, am Weg von dorthin. Und das ist ja für alle angenehm. Ja, das ist ja, und sowas, solche Einrichtungen, die multifunktional und von allen Gruppen genutzt werden können, die aber vor allem auf einer Aufmerksamkeit beruhen, woher immer die Initiative kommt und die Idee kommt, aber einen Ort findet, dass sie dann auch umgesetzt werden kann, das finde ich ganz, ganz wichtig.
Okay, ganz kurz, das heißt, es wäre vielleicht günstig, einen Verein zu gründen, der genau das macht und mit der Gemeinde in Kooperation schaut, weil es bei der Gemeinde zu sagen, ich soll das machen, ist wahrscheinlich schwierig, ja, sondern die zusammenzubündeln, die halt sagen, ich habe eine Idee.
Gut. Ich bin immer vereinskeptisch, ein bisschen, obwohl ich bin selber auch in Vereinen, aber wahrscheinlich braucht es irgendwie so einen Ort, der, wo man hingehen kann und der sich als so ein Selbstverständnis hat.
Wie immer. Vielleicht ist Verein jetzt nicht zu viel gesagt, sondern irgendwie ein etwas, wo das kumuliert.
Ja, ja, genau.
Ja. Gut, ich glaube, es gibt noch eine
Frage. Ja, aber bevor wir jetzt die nächste Frage haben, Susi, bitte warte noch ein bisschen. Ich muss darauf aufmerksam machen, dass die Sendung in 3,5 Minuten vorbei ist und dass wir dann natürlich im Bartelhaus noch weiter diskutieren. Und da möchte ich die Leute auffordern, bei den nächsten Stubengesprächen bitte hierher zu kommen, weil da könnt ihr alle mit uns mitdiskutieren. Und ich lasse die Sendung jetzt einfach so ausrennen. Susi, du stößt deine Frage und wir diskutieren miteinander.
Eine Frage ist es nicht, aber ich wollte einfach so dazu beitragen, dass ich wohne in Fichtwang. Fichtwang ist ein großer Ortsteil von Scharnstein ohne Nahrungsmittelversorgung. Völlig da gibt es kein Geschäft, gar nichts.
Also, ja, außer ein Silbrot.
Außer ein Silbrot.
Ja, du kannst dich mit Fleisch versorgen.
Fleisch kannst du.
Dann hat es einmal gegeben, eine Anfrage bei einer Gemeinderatssitzung, wie man das ändern kann. Ja, hat der Herr Bürgermeister gesagt, da muss man halt, ich unterstütze jede Initiative und man weiß aber ganz genau, dass das ein kafkaeskes Schloss ist, wenn du auf die Gemeinde gehst und irgendwas willst. Weil als Bittstellerin sind die Damen und Herren dort, ja, lassen halt auch ihre Macht an Spieren und so weiter. Und das ist nicht gut für Initiativen. Da entsteht nichts.
Das stimmt, aber ich teile das eh völlig, aber vielleicht darf ich ein positives Beispiel bringen.
Ja.
Das ist das Bad in Fichtwang. Weil das Bad in Fichtwang wird zwar gegängelt von der Gemeinde, aber es gibt eine Gruppe an Leuten, die das Buffet macht. Und das ist auf Grundlage einer Initiative und das ist super. Das heißt, wenn das zusammenspielt, wenn die Gemeinde sagt, okay, das geben wir halt nur einmal, das gehört fürs Bad. Und da gibt es aber eine Gruppe an Leute, die sagen, wir machen das Buffet und machen das mit Begeisterung. Dann ist das super. Das, sozusagen dieses Zusammenspiel wäre
der. Ja, aber es wäre sehr gut, wenn man das Dichtwänger Bad
ankommen lassen hat, weil die Gemeinde weiß ganz genau das, was vorher reingesteckt hat. Ja. Und dass das ja die Leute was arbeiten dafür. Also die machen ja Arbeit, die eigentlich die Gemeinde organisieren müssen. Die müssen einen Pächter finden. Ja, das ist.
Also. Ich wollte eine positive Energie geben, sozusagen.
Ja, aber grundsätzlich solche Orte, wo man zusammenkommen kann, ohne, wie du gesagt hast, ohne dass da eine Konsumabsicht dahinter steckt.
Weil das ist gerade für die jungen Leute ganz wichtig, die ja in der Regel auch wenig bis gar kein Geld haben und die brauchen Orte, wo sie sich treffen können, auch wenn es kalt ist und die Sonne nicht scheint.
Ja, aber das war natürlich.
Das sind die Tankstellen. Und diese Automatengeschäfte, da sind junge Menschen in Gemeinden unterwegs. Und Gemeinden und Innovation, das passt für mich nicht mehr zusammen. Das sind nicht die Orte, wo diese Dinge geschehen werden. Prove me wrong, aber bisweilen ist es so.
Ja, aber die Frage, sein müssen. Ja, aber die Frage ist dann, welche Orte sind das? Welche Orte sind das dann?
Welche können das sein?
Welche können das sein? Ja, das werden wir jetzt da weiter diskutieren. Ich danke alle Zuhörern am Radiogerät und Zuhörerinnen natürlich. Und schönen Dank, Christoph, dass du da warst.
Danke für
deine Und schönen Tag an die Leute, die im Publikum sitzen. Die nächsten Gespräche werden Wissenschaftsgespräche werden wieder im Bartelhaus.
Ja, die beginnen am 8. Februar.
Genau. Und bis dahin hoffen wir, dass wir euch ein wenig interessantes Input geben habt können und bitte diskutiert es weiter, das ist ganz wichtig.
Und wenn Ideen da sind, bitte an das Bartelhaus schicken und wir schauen, dass wir die irgendwie auch zusammenfassen und was weiterbringen, weil das ist da jetzt deutlich geworden, dass doch einige Fragen offen sind und es von der Initiative der Zivilgesellschaft abhängt und die sind wir.
Gut. Ein gutes Schlusswort. Dankeschön.